ARD.
Bessere Bezahlung bei Überstunden in Teilzeitjobs. Ein Gerichtsurteil macht's möglich.
Nach Deutschland steckt auch Frankreich in einer Regierungskrise. Was das für uns bedeutet.
Und Behörden finden Polioviren im Abwasser mehrerer Großstädte. Warum das aber für uns keine Gefahr ist.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Ja, wunderschönen guten Morgen. Wir haben Freitag, den 6. Dezember. Magdalena Bienert und Moritz Zacho sind hier am Start. Und wir guten haben Morgen. Nikolaus. Guten Morgen, Moritz, zu dir. Ich habe ja tatsächlich in meinem Schuh heute auf Dubai-Stollen gehofft.
Und?
Es war nichts drin.
Oh, schade.
Hast du das mitbekommen in Paderborn? 24 Euro ist ein absoluter Verkaufsschlager, dieser Dubai-Stollen.
Ey, es tut mir total leid, aber ich finde das so absurd. Ich kann damit nicht so viel anfangen.
Ich gebe zu, ich hätte ihn wahrscheinlich gekauft. Ich liebe einfach alles mit Pistazie. Ich weiß aber schon aus unserem Podcast, dass du und deine Frau, ihr teilt euch einen Adventskalender. Wie macht ihr das jetzt mit den Schuhen? Hattest du einen Kaffee heute drin?
Ich muss Sie enttäuschen, ich habe jetzt heute Morgen noch nicht reingeguckt, aber so wie ich Sie kenne, heute ist ja Nikolaus, wird sicherlich irgendwas Schokoladiges, Weihnachtsmanniges da drin sein und weil ich die günstigste Schokolade am allerbesten finde, wird sie sicherlich sowas da reingepackt haben.
Ah, du bist gut, das ist praktisch.
Ja, eben. Gut und günstig.
Gut und günstig, ohne hier Werbung zu machen. So, wir kommen mal zu den ernsten Dingen des Lebens jetzt aber hier.
Richtig. Wir sprechen nämlich direkt über ein interessantes Gerichtsurteil, das gestern gesprochen wurde. Das betrifft vielleicht auch einige von euch. Es geht nämlich um Teilzeitbeschäftigung und auch die Bezahlung von Überstunden. In Deutschland arbeiten nach Zahlen des Statistischen Bundesamts mehr als 12 Millionen Menschen in Teilzeit. Und bei Frauen ist der Anteil da besonders hoch.
Ja, wen wundert's? Und eine von Ihnen, eine Krankenpflegerin, hat jetzt eine Klage eingereicht. Sie arbeitet nämlich in Teilzeit in einem Dialysezentrum. Und laut Haustarif gibt es dort für Überstunden eigentlich einen Zuschlag von 30%. Allerdings nur, wenn man so viel arbeitet wie die Kollegen in Vollzeit.
Das klingt ja schon sehr unfair und ja, das Bundesarbeitsgericht in Erfurt hat jetzt entschieden, dass das den Teilzeitbeschäftigten gegenüber diskriminierend ist und hat zu dieser Regelung gesagt, das geht so nicht.
Und die Klägerin hatte bis Anfang 2018 insgesamt 130 Überstunden angesammelt, aber wirklich dafür keine Zuschläge bekommen, weil sie nur auf 40% Teilzeit beschäftigt war.
Jetzt aber das Gerichtsurteil. Wir fragen uns natürlich, was haben andere davon? Das ist ein Grundsatzurteil und deswegen dürfen Teilzeitbeschäftigte bei Überstundenzuschlägen generell nicht mehr schlechter behandelt werden.
In der Vergangenheit sind solche Klagen aber auch schon abgewiesen worden, weil nämlich der Stundenzuschlag mit hoher Arbeitsbelastung begründet wurde. Und da sagten dann die Arbeitsgerichte in der Vergangenheit, dass man erst von Überarbeitung sprechen kann, wenn man mehr Vollzeit oder wenn man überhaupt Vollzeit arbeitet. Also total absurd eigentlich.
Immerhin seit 2017 rücken Gerichte davon immer öfter ab, weil man mittlerweile sagt, unabhängig von der Gesamtarbeitszeit greifen Überstunden immer in die planbare private Zeit ein, ist ja auch klar. Und der Zuschlag soll diesen Umstand dann quasi finanziell ausgleichen.
Die Krankenpflegerin darf sich also jetzt wahrscheinlich über eine ordentliche Nachzahlung freuen und sie bekommt noch eine Entschädigung von 250 Euro dazu, weil sie laut Gericht wegen ihres Geschlechts auch noch diskriminiert wurde.
Ja, und eventuell auch noch ihre Kolleginnen. Beim Dialysezentrum arbeiten nämlich bundesweit etwa 5000 Beschäftigte und von den betroffenen Teilzeitbeschäftigten sind, das haben wir schon mal erwähnt, fast alle Frauen. Und zu der ganzen Geschichte sagt jetzt die Anwältin der Klägerin Julia Windhorst.
Die Entschädigungszahlung ist auch sehr wichtig, weil das ist der Punkt, der Arbeitgeber davon abschrecken soll, Frauen in Zukunft zu diskriminieren. Genau, da geht es weniger um zwei Zahlungen an zwei Frauen, sondern um die Signalwirkung und die Abschreckung in die Zukunft und Beseitigung der strukturellen Ungleichheit, das ist das, worum es eigentlich geht.
Ja, und das Gute, dieses Urteil betrifft nicht nur das Unternehmen, gegen das konkret geklagt wurde. Dieser Rechtsanspruch kann jetzt nämlich auch auf ähnliche Fälle angewandt werden. Und bei 12 Millionen Menschen in Teilzeit hat mit Sicherheit der ein oder die andere auch eine solche rechtswidrige Überstundenklausel im Tarifvertrag stehen. Also guckt da auf jeden Fall mal nach.
Ja, und weil der Frauenanteil unter Teilzeitbeschäftigten besonders hoch ist, kann es sein, dass die bisherige Zuschlagsregelung auch gegen das Gleichbehandlungsgesetz verstößt.
Ja, ganz spannend ist auch zu sehen, wie sich die Gründe für einen Teilzeitjob bei Männern und Frauen unterscheiden. Während nämlich 40% der Teilzeitfrauen persönliche oder familiäre Verpflichtungen angeben, ist das bei Männern nur jeder Zehnte.
Ja, Männer arbeiten nämlich meist nur in Teilzeit, wenn sie parallel eine Fort- oder Ausbildung machen. Also nie familiäre Gründe, häufig jedenfalls nicht.
Ja. Ja, macht mich ein bisschen traurig an dieser Stelle. Aber gut, gibt natürlich auch noch andere Fälle, wo einfach kein Vollzeitjob möglich ist, wegen Krankheit oder Unfallfolgen. Und ein großer Teil möchte einfach auf eigenen Wunsch nur Teilzeit arbeiten.
Ja, Stichwort Work-Life-Balance, ne? Ist ja auch super, wenn man sich das finanziell leisten kann.
Absolut, total. Auf die Balance muss man aber auch aufpassen, weil Teilzeitbeschäftigte arbeiten inzwischen auch mehr. Also 2011 waren es im Schnitt 3 Stunden weniger und jetzt sind es 21 Stunden, die man in Teilzeit ungefähr arbeitet.
Wir schauen heute auch mal zu unserem Nachbarn nach Frankreich. Da gibt es gerade Party- und Katerstimmung gleichzeitig, kann man sagen. Auf der einen Seite wird am Wochenende die wieder aufgebaute Kathedrale Notre-Dame eingeweiht. 5 Jahre nach dem großen Brand in Paris, wisst ihr sicherlich noch, die Bilder gingen ja auch um die Welt. Und auf der anderen Seite steht das Land gerade ohne Regierung da. Und das ist vor allem für Europa schlecht, weil Frankreich und Deutschland ja schon so als Motoren der Europäischen Union gelten und politisch gerade eher mit sich selbst beschäftigt sind.
Unsere Frankreich-Korrespondentin meinte, gegen das, was da gerade im Land passiert, ist die deutsche Regierungskrise ein Ponyhof. Also trotzdem schlecht für uns, denn Frankreich ist unser wichtigster politischer Partner in Europa und unser wichtigster Wirtschaftspartner. Und um zu verstehen, vor was für einem politischen Scherbenhaufen Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gerade sitzt, fassen wir euch jetzt mal kurz zusammen, was seit dem Sommer passiert ist.
Also im Juni hat Präsident Macron sein Parlament vorzeitig aufgelöst. Ein Monat später wurde dann neu gewählt und davon haben besonders linke und rechte Parteien profitiert. Frankreichs Premierminister Attal hat dann nach der Wahl selbst seinen Rücktritt eingereicht. Dann musste ein Nachfolger her, das war dann Michel Barnier. Und der ist jetzt durch einen Misstrauensantrag der politischen Linken und Rechten nach nur 3 Monaten im Amt gestürzt worden, weil er die Staatsfinanzen, also den Haushalt, am Parlament vorbei erzwingen wollte.
Ja, er hatte das versucht, weil er für seine Ideen keine politischen Mehrheiten gefunden hat. Dazu muss man sagen, er hat auch wirklich eine undankbare Aufgabe, weil der französische Staat hochverschuldet ist, also wirklich viel mehr als Deutschland. Und das wollte er eben durch höhere Steuern und Sparmaßnahmen in den Griff kriegen. Nur seine Mitte-Rechts-Koalition hat in Frankreichs Nationalversammlung keine eigene Mehrheit und die politischen Ränder links und rechts wollten bei seinen Ideen nicht mitstimmen. Deswegen haben sich jetzt diese beiden Blöcke, die sonst eigentlich nichts miteinander zu tun haben, zusammengetan und Barnier per Misstrauensvotum gestürzt.
Ja, das ist jetzt so grob gesagt seit dem Sommer in Frankreichs Innenpolitik passiert. Und unterm Strich steht jetzt, das Land hat gerade keinen Haushalt und weil es erst im Sommer im nächsten Neuwahlen geben kann, die letzten müssen nämlich ein Jahr her sein, ist Frankreich gerade nicht regiert.
Ja, Wahnsinn. Es sei denn, Macron schafft es jetzt doch tatsächlich, diese höchst unterschiedlichen politischen Lager an einen Tisch zu bringen, einen neuen Premierminister zu ernennen, ja, und eine Regierung auf die Beine zu stellen, die dann den Staatshaushalt verabschieden kann.
Macron hat dazu Vertreter der Parteien heute zu sich in den Élysée-Palast eingeladen, um mal auszuloten, ob man breite politische Allianzen schmieden kann. Das ist nämlich sein Ziel. Das dürfte aber schwierig werden, denn die Linken wollen ja eher nicht mit den Rechten zusammenarbeiten und andersrum auch nicht. Und in seiner Fernsehansprache gestern Abend hat Macron auch nochmal ausgeschlossen, dass er jetzt zurücktreten würde.
Alles auch nicht so toll für die Europäische Union natürlich, denn Deutschland als größte Wirtschaftsmacht und Frankreich als größte Militärmacht sind gerade vor allem mit sich selbst beschäftigt. Und sonst haben diese beiden Länder ja schon vorangetrieben, was auf EU-Ebene politisch passiert.
Heißt dann auch, Europa kann auf die beiden Länder gerade nicht zählen, wenn es auch darum geht, zum Beispiel sich auf eine US-Regierung unter Donald Trump vorzubereiten oder auch die Verteidigung der NATO zu stärken. Das heißt, die EU braucht gerade also irgendeinen anderen Krisenmanager.
Ja, ein anderer Punkt ist aus deutscher Sicht noch die Wirtschaft. Also deutsche Firmen, die Geschäfte in Frankreich machen, sind gerade natürlich total verunsichert, was da passiert. Stichwort mögliche höhere Steuern und die französischen Schulden könnten sich auch auf den Euro auswirken, weil es ja schließlich unsere gemeinsame Währung.
Gibt auch eine politische Lehre, die sich für Deutschland zumindest aus diesem ganzen Chaos wohl ziehen lässt. Beobachter sagen, wenn die politischen Parteien der Mitte die Fähigkeit verlieren, zusammenzuarbeiten, wie es jetzt gerade in Frankreich der Fall ist, dann sind wir bald vielleicht in einer ähnlichen Lage.
Unsere Kurznachrichten.
Auf Borkum ist das Nikolausfest Klarsom friedlich verlaufen. Bei dem Fest war es bisher auch Tradition, dass Frauen mit Kuhhörnern geschlagen werden. Wir haben in der Podcast-Folge am Dienstag ausführlich darüber gesprochen. Laut Polizei gab es in diesem Jahr keine Körperverletzungen oder körperlichen Übergriffe im Zusammenhang mit dem Fest. Rund 600 Besucherinnen und Besucher hätten friedlich auf der Insel gefeiert.
2,5 Monate vor der Bundestagswahl hat die SPD in Umfragen leicht zugelegt. Im ARD-Deutschland-Trend liegt sie nun bei 16%, das sind 2 Punkte mehr als zuletzt. Auf Platz 1 liegen weiterhin CDU und CSU mit 32%, dahinter die AfD mit 18. Die Grünen liegen in der Umfrage auf dem 4. Platz.
Vor der Küste Nordkaliforniens in den USA gab es ein starkes Seebeben. Der befürchtete Tsunami, also eine Riesenwelle, ist aber ausgeblieben. Die Behörden haben die Tsunami-Warnung mittlerweile auch wieder aufgehoben. Menschen in Strandnähe mussten sich zwischenzeitlich aber in Sicherheit bringen und davon waren rund 5 Millionen betroffen. Ich habe ja kürzlich geheiratet, also jetzt nicht in Frankreich, nicht in Paris, sondern in Mettingen.
Auch schön.
Ja, total. Und da muss man echt alle möglichen Dokumente mit zum Amt bringen. Bei der Gelegenheit dachte ich dann auch, man könnte ja mal alles sammeln, was man so an Ausweisen und Zertifikaten hat. Mhm. Und dabei habe ich dann gemerkt, keine Ahnung, wo mein Impfausweis rumfliegt.
Aber den braucht man nicht zum Heiraten, oder?
Eigentlich. Zum Glück nicht, ne.
Nee, ne? Aber Thema Impfausweis, ich glaube, du bist da nicht der Einzige. Ich vermisse hier zu Hause einen Kinderimpfpass. Der ist plötzlich nicht mehr da, wo er immer war. Mm. Und wir wurden tatsächlich letzte Woche vom Kinderarzt nach Hause geschickt, weil ohne geht's einfach nicht. Ich dachte, okay, dann geben Sie mir das Klebchen mit, ich tue es irgendwann rein. Nein, ist nicht. Dabei lohnt es sich, vor allem bei uns Erwachsenen, wirklich mal wieder dringend einen Blick in den Impfausweis zu werfen. Das empfehlen zumindest die Gesundheitsministerinnen und Minister verschiedener Bundesländer.
Ja, und warum empfehlen Sie das? Es geht um die Kinderlähmung oder konkreter Polioviren. Die sind nämlich in 7 deutschen Städten im Abwasser gefunden worden. Zum Beispiel in Köln, Bonn, Düsseldorf und Hamburg.
Ja, aber auch in München, Mainz und Dresden. In diesen 7 Städten wird regelmäßig Abwasser getestet. Es könnten theoretisch also auch noch andere Städte dabei sein. In diesen 7 wurden jedenfalls Polioviren nachgewiesen, übrigens auch in Polen und Spanien. Aber wir können hier direkt Entwarnung geben. Also es ist kein Grund für Panik oder Aufregung. Diese abgeschwächten Impfviren können sich nur in sehr seltenen Fällen so verändern, dass die Krankheit dann wieder ausbricht.
Natürlich dann die naheliegende Frage, warum sind die denn jetzt im Abwasser? Es handelt sich da um Erreger, die Kinder mit einer Schluckimpfung in sich aufnehmen. Und in Deutschland gibt es diese Schluckimpfung so in der Form gar nicht mehr. Hier gibt es einfach auch eine Spritze mit einem inaktivierten Polioimpfstoff. In Asien und Afrika ist die Schluckimpfung aber noch recht weit verbreitet. Die ist günstiger und schützt auch vor einer großflächigen Weitergabe. Man ist sich ziemlich sicher, dass diese leichten Nachweise aus den Ausscheidungen von Kindern stammen, die eben eine Schluckimpfung bekommen haben.
Ja, aber Polioviren vermehren sich nicht eigenständig in Abwasser. Also an den Fundorten müsse es Menschen geben, die das Virus ausscheiden und an andere Personen weitergeben könnten, sagt Virologe Christian Drosten. Ganz spannend, wirklich, welche Wege diese Impfungen am Ende nehmen. Eine Ansteckung ist aber, wie gesagt, relativ unwahrscheinlich. Die WHO hat auch übrigens ganz Europa im Jahr 2002 schon für poliofrei erklärt.
Ja, aber auch wenn eine Ansteckung unwahrscheinlich ist, fordern Politiker uns jetzt eben auf, mal im Impfpass nachzuschauen, ob die Immunität bei uns noch gegeben ist. Der Großteil der Menschen in Deutschland hat ja sowieso ab dem ersten Lebensjahr eine Grundimmunisierung. Säuglinge werden nämlich in der Regel 3-mal im ersten Lebensjahr dagegen geimpft.
Und laut RKI liegt die Impfquote bei uns hier bei 90%. Als Jugendlicher sollte man dann zwischen 11 und 16 Jahren nochmal auffrischen und Erwachsene müssen das dann eigentlich nicht mehr machen. Außer natürlich, ihr arbeitet in einem Job mit Infektionsrisiko, wie zum Beispiel im Gesundheitswesen oder in Gemeinschaftseinrichtungen, da ist das dann natürlich total sinnvoll.
Ja, oder wenn ihr reist in Regionen mit Infektionsrisiko, da sollte der Impfstatus natürlich auch nochmal von euch gecheckt werden. Das sind aber seit 2019 auch nur noch ganz wenige. Also Afghanistan und Pakistan gehören dazu. Und in ganz wenigen afrikanischen Ländern bricht Polio immer mal wieder aus. Das wird aber auch auf die Impfviren zurückgeführt.
Die Ansteckung läuft übrigens über die, Achtung, Stuhl-Hand-Mund-Kette, sprich Schmierinfektion. Also klar, immer schön Hände waschen, das wissen wir alle. Aber aktuell sind keine Erkrankungen oder Verdachtsfälle in Deutschland bekannt. Nur eben diese auffälligen Abwasserwerte. Und das haben wir euch hier mal kurz eingeordnet.
Podcast zu Ende, für diese Woche zumindest. Wenn ihr uns also morgens hört, dann habt ihr den Start heute in den Tag schon mal geschafft. Und das heißt auch, das Wochenende und der zweite Advent sind nicht mehr so weit entfernt.
Yay! Und Moritz, wir müssen noch ganz kurz vorm Schluss über dieses krasse, krasse Weihnachtshaus sprechen. Bei dir in Niedersachsen. Ich habe nur gelesen und Fotos gesehen, 600 Weihnachtsbäume zu Hause. Die bauen die seit Juni dort auf. Sag mal, geht's ja, noch, dachte ich mir so.
Absolut, mein absoluter Favorit im Schlafzimmer dieses Paares, das diese Bäume aufstellt, ein Tannenbaum mit Minions dran. Das fand ich sehr cool. Also ein gelb-blauer Weihnachtsbaum. Gibt auch ganz viele Duschvorhänge mit Weihnachtsmännern, Klodeckel mit Elch. Und sie haben damit einen Weltrekord aufgestellt und zwar schon zum 6. Mal. Noch nie waren so viele geschmückte Bäume an einem einzigen Ort aufgestellt.
Und wer jetzt immer noch nicht in Weihnachtsstimmung ist, für den haben wir noch einen Advents-Podcast-Tipp. Der ist eigentlich super für alle Eltern, Großeltern, Tanten, Onkel und jeden und jede, der vor Weihnachtszeit mit Kindern verbringt. Es gibt nämlich einen wunderbaren ARD-Kinder-Adventskalender.
Der bietet auch in diesem Jahr klein und groß 24 Audiotürchen, hinter denen sich klassische Märchen, Hörspiele, musikalische Geschichten aus Tausend und einer Nacht verbergen. Da könnt ihr gerne mal reinhören, gerne natürlich auch abonnieren und auch weitersagen. Den Link zur ARD Audiothek findet ihr in unserer Folgenbeschreibung. Jetzt sagen wir aber erstmal schönes Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder.
Genau, famoses Wochenende und einen schönen zweiten Advent. Ciao!
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.